Deutschlandfunk, Information und Musik.
Viele Jahre war sie Intendantin an Schauspielhäusern in Düsseldorf, Graz und Wien. Die polnisch-österreichische Regisseurin Anna Badora ist aber auch Buchautorin. Ihr letztes Werk handelte von erfolgreichen Frauen, die Hindernisse überwanden, einer Richterin, einer weltmeisterlichen Athletin, Schauspielerin und so fort. Vor wenigen Tagen nun ist ihr neues Buch erschienen, das sich Frauen im Gefängnis widmet. Es heißt Vom Stürzen und Wiederaufstehen, Geständnisse aus dem Frauengefängnis. Tragisch daran ist deren Weg aus mehr oder weniger normalen Verhältnissen, einem unauffälligen Leben, das dann in der Haftanstalt endet. Ich habe Anna Badora gefragt, warum führt eine langjährige Regisseurin, eine Theaterintendantin, Gespräche im Frauengefängnis?
In meinem ersten Buch waren die Frauen, wie Sie sagten, sehr erfolgreich. Unter anderem, neben natürlich Talent und Fleiß, waren sie immer die richtige Person zu richtigen Zeitpunkt auf der richtigen Stelle. Dieses Glück haben sie gehabt. Und ich habe mich gefragt, was passiert, weil ich mich natürlich mit Personen beschäftige, auf der Bühne und auch nicht auf der Bühne, mit Psychologie. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn diese Umstände, diese glücklichen Umstände nicht da sind? Ob sie dann immer noch Karrieren machen oder, auch wenn sie großes Potenzial besitzen, vielleicht sogar abrutschen können ins kriminelle Milieu. Und da hat mir noch Begegnung mit einer Mitarbeiterin geholfen, die ich länger nicht gesehen habe, ehemalige Mitarbeiterin. Alle sagten, die sei auf Reisen. Und dann hat sich herausgestellt, die war 2,5 Jahre im Gefängnis. Und sie klagte sehr über ihre Probleme mit der Resozialisierung, über Stigmatisierung, die sie immer wieder auf jeden Schritt erfährt, suchte verzweifelt nach einer Beschäftigung. Und das hat mir endgültigen Impuls gegeben, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Also mit Medea, Penthesilea und Antigone kennen Sie sich gut aus auf der Bühne, aber mit Frauen im Gefängnis, glaube ich, eher weniger. Wie schafft man es denn dann, Vertrauen zu finden? Das ist doch der erste große Schritt, oder?
Ja. Absolut. Das war auch nicht ganz einfach. Die Situation ist natürlich sehr komplex und sehr heikel. Es geht auch um Opferschutz und um Schutz der Familien. Ich habe erst mal an Gefängnisdirektorinnen, Direktoren mich gewandt und gefragt, ob sowas überhaupt möglich wäre für sie. Sie haben dann konkret jetzt 2 Gefängnisleitungspersonen, wenn ich das so sage, geschlechtsneutral, von Köln-Ossendorf und von Willich II in NRW. Und ich habe mit ihnen gesprochen. Sie haben eine Person genannt, die als Projektleitung agieren soll. Und mit dieser Person habe ich noch mal länger geredet. Währenddessen bin ich schon in die geschlossene Anstalt, das heißt in richtig ins Gefängnis, über die ganze Schleusen und Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Und dann haben wir sowas wie ein Profil festgelegt. Ich habe mich sehr interessiert für Frauen, die nicht aus Brennpunktfamilien kommen, nicht aus notorisch kriminellen Milieus, sondern quasi aus der Mitte der Gesellschaft großenteils. Eigentlich Kriminalität hauptsächlich von Netflix, aus Netflix kennen. Solche Personen hat man mir vorgeschlagen und man hat sie vor allem gefragt, die Insassinnen, ob sie sich vorstellen können, mit mir zu reden. Fast alle sagten, ein Probegespräch, dann wird man sehen. Und das war natürlich naturgemäß ein bisschen verkrampft und wir haben beide geschwitzt, glaube ich, jeweils bei jedem Gespräch. Aber das hat sich erstaunlich gut gestaltet. Danach, ich war öfters natürlich, mit jeder der Frauen war ich öfters da. Das musste sein, sonst ist es nicht seriös genug. Und die Geschichten, die sie erzählten, waren so unvorstellbar spannend und so aufschlussreich. Auch so viel erzählend von der Welt, in der sie lebten, von der Gesellschaft. Und das hat mich wirklich sehr angenommen und fasziniert.
Frau Badora, Sie haben gerade gesagt, aus der Mitte der Gesellschaft, also nicht aus vorbelasteten Milieus oder aus Clankriminalität, sondern Dinge, die ich höre da so raus, die im Grunde jedem passieren könnten, wenn er vielleicht im falschen Moment den falschen Schritt tut, die falsche Handlung ausführt und eine unglückliche Summe an Ereignissen sich einstellt. Was haben diese Frauenschicksale gemeinsam? Kann man das fragen?
Einige, fast alle, haben sich maßlos überfordert. Sie wurden so erzogen, meistens sehr autoritär erzogen, dass sie bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben, bestimmte Rollenspiele. Diese Aufgaben, die sie zu erfüllen zu haben glaubten oder wirklich hatten, ja, haben die versucht, so gut zu erfüllen, dass sie sich oft dabei maßlos überforderten, missachteten Signale ihres Körpers, missachteten Situationen, in denen sie wirklich Stopp machen mussten, ein bisschen in sich gehen mussten und neu anfangen womöglich. Das heißt, ein Punkt, gemeinsamer Punkt ist maßlose Überforderung. Und damit verbunden, nicht unbedingt ist es das Gleiche, große Abhängigkeit von den Männern. Fast in jedem Schicksal spielt ein Mann eine Rolle. Entweder wurden sie einem Mann hörig oder sie versuchten immer wie nach Fata Morgana zu jagen, dem Mann alles zu erfüllen, wie er sich das vorstellt. Eine meiner Porträtierten zum Beispiel, deren Mann überhaupt keine Zeit hatte, aber war begeisterter Motorradfahrer, hat sich eine Maschine gekauft, Motorradführerschein gemacht, damit sie die wenige Zeit, wo er zu Hause ist, mit ihm rausfahren kann auf Motorrad und auf diese Art und Weise vielleicht doch Kontakt bekommt. Aber dann irgendwie kam wirklich der Punkt der Überforderung, dass es nicht mehr ging. Die haben kaum welche hat Drogen genommen oder getrunken, aber Schmerzmittel, Schlafmittel, die Ärzte haben die Frauen mit Opiaten belegt. Schon sehr früh, die, von der ich jetzt erzähle, Sozialpädagogin, war am Ende bei 15 Tabletten auf einmal, wo ihr Film wirklich gerichtet
war. Und wodurch ist sie straffällig geworden?
Ja, die hat eine behinderte Tochter, für die sie 21 Jahre lang wahnsinnig toll gesorgt hat. Die Nachbarinnen beschreiben sie als fürsorgliche Mutter, die im Schatten dieser Tochter ihr ganzes Leben gestellt hat. Auch Leben des Sohnes, was sie jetzt ein bisschen bedauert, der dann nachgekommen ist. Als die Tochter im Kindergarten war, hat sie Kindergartenlehre gemacht für behinderte Kinder. Später hat sie weitergelernt und in der Schule auch als Sozialpädagogin gearbeitet bei dem Mädchen. Aus dieser Zeit stammt ihre Popularität in der Gegend, wo sich wirklich viele, auch Jugendliche, an sie gewandt haben. In ihrem Haus war wie ein Jugendclub. So. Und irgendwann wurde mit der jungen Frau immer schlimmer. Die hat einfach aggressive Anfälle. Anstatt irgendwie ein bisschen Distanz zu gewinnen, hat die jetzige Insassin, immer versucht, Schuld auf sich zu nehmen. Keine Distanz zu der Tochter zu bekommen, als ich sagte, ja, das hält kein Mensch aus, wenn sie zum Arzt geht und rausgeschmissen wird samt der Tochter, weil sie die anderen Patienten angeht. Wenn sie aus dem Supermarkt geschmissen wird, weil die Tochter sich unmöglich verhält, natürlich ärgert das. Daraufhin sagte sie sofort, nein, ich bin schuld, nicht sie. Ja, und irgendwann, eben, das war ein Abend, wieder Krach mit der Tochter. Ihr Mann ging um 3 Uhr raus aus dem Haus, weil er nachts, also Frühschicht hatte, arbeitete in einem Riesenbetrieb, Bäckerbetrieb. Und sie hat insgesamt, das steht im Gerichtsurteil, 16 Tabletten genommen, Opiate darunter, ganz starke Schlafmittel, von denen man heute nachsagt, dass sie halluzinatorische Wirkung haben und. Und dann hat sie in einem Punkt der Tochter einen Plastiksack auf den Kopf gesetzt und sie ist erstickt. Die beschreibt diese Szene nur in Fragmenten. Sie kann sich nicht richtig daran erinnern. Sie erinnert sich, dass plötzlich ein Haus voll Leute war, dass sie zu der Nachbarin sagte, benachrichtige der Polizei, das war kurz vorher, ich glaube, ich habe mein Kind umgebracht. Dann hat sie gesagt, ich glaube, bin ich Mörderin, hat sie noch alle gefragt. Ihr Arzt sagte, sie ist vernehmungsunfähig, sie wurde trotzdem vernommen. Und sie ist jetzt 12 Jahre im Gefängnis, kann sich bis heute nicht verzeihen und vor allem sie will verstehen. Sie will verstehen, wie das möglich war, weil sie die Tochter über alles lebte.
Das ist ein Tabuthema, das Sie da angefasst haben und wo Sie berichten. Wie ist so etwas wie Heilung oder Hoffnung möglich für die Insassen?
Also dieser Fall, den ich überhaupt jetzt gerade geschildert habe, ist der traurigste. Sonst muss ich sagen, dass der Kampf um Resozialisierung ist für die Frauen erstaunlich gut. Also gut, positiv, ja. Und es ist eine ganz, ganz große Hoffnung, dass sie in der Tat fast alle ohne, vielleicht wirklich mit diesem kleinen Fragezeichen bei dem Fall, den ich jetzt geschildert habe. Sonst bin ich fest überzeugt, sie werden alle schaffen, obwohl der Kampf sehr schwer ist, weil die Hindernisse, die immer noch jetzt in der Gesellschaft sind, das ist noch ein bisschen anderes in Österreich als in Deutschland, aber die sind schon gewaltig. Andererseits in Strafeinrichtungen.
Was sind das für Hindernisse? Sie haben eben, glaube ich, von der Stigmatisierung gesprochen, also dass jemand vorbestraft ist.
Ja, da sagte eine Beamtin, die wunderbare Justizbeamtin aus Köln, Köln-Ossendorf, sie sagte, die Frauen haben ein Verbrechen gemacht, sie sind schon bestraft, indem sie ihre Gefängnisjahre absitzen. Man darf sie nicht noch weiter bestrafen, nachdem sie rausgekommen sind, indem sie von Familien, von Arbeitskollegen und auch noch geächtet werden. Und das ist eigentlich ein ewiges Thema, dass nach der abgesessenen Strafe eigentlich viele, natürlich werden sie nicht vergessen, was sie gemacht haben, natürlich verfolgt sie das bis Ende des Lebens, aber sie wollen trotzdem Chance haben für sowas wie ein neues Leben. Das ist ein Hauptpunkt eigentlich in den Gesprächen mit denen in Bezug auf Resozialisierung, dass sie sich immer wünschen, dass das irgendwie geht. Einmal formell, allein Führungszeugnis, was in Österreich, wahrscheinlich in Deutschland auch vorgelegt werden muss bei jedem Arbeitgeber, macht viele künftige Jobs unmöglich für die Frauen. Und dann eben die Haltung ihrer Umgebung. Da ist zum Beispiel, ich bin sehr neugierig, wie mit ihr gehen wird, eine Insassin, die sagt, ich werde das nicht verheimlichen. Ich muss dazu stehen, was passierte, was ich gemacht habe. Aber ich hoffe sehr und ich baue daran, dass die Leute, genau wie ich selbst, nicht nur in Vorurteilen und Klischeedenken abrutschen, sondern auch fähig werden, mich als Person, konkrete Person wahrzunehmen und nicht nur als Kategorie Verbrecherin.
Die polnisch-österreichische Regisseurin und Theaterintendantin Anna Badura. Ihr Buch vom Stürzen und Wiederaufstehen, Geständnisse aus dem Frauengefängnis, ist gerade erschienen.